Herzlich willkommen zu deinem Stilgenuss-Podcast. Der erste Podcast im deutschsprachigen Raum, der sich mit einem erfüllenden und modernen Lifestyle beschäftigt. Wir fragen nach, was purer Genuss ist. Wie wir Stil und Luxus nicht nur in unseren Kleiderschrank, sondern auch in unseren Alltag ziehen. Und dabei ein ganzheitliches Wohlbefinden kultivieren. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo liebe Stilgenusshörer und hallo liebe Stilgenusshörerin und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Interview. Und dieses Interview ist tatsächlich was ganz Besonderes, weil Punkt Nummer eins, Janine wird heute das erste Mal mit dabei sein.
Hallo.
Genau, wir wollten es ja schon relativ lange machen, Janine, gell?
Ja.
Und heute passt es besonders gut.
Heute ist eigentlich der perfekte Tag dafür.
Magst du verraten, warum? Magst du schon mal unser Thema verraten?
Ja, denn es geht heute so ein bisschen um das Thema, was mich auch immer wieder sehr stark begleitet und interessiert und ja, einfach so mein Thema ist. Es geht um, grob zusammengefasst, um die gesunde Arbeitswelt. Also ganz grob das Überthema zu nennen.
Genau. So lassen wir das erstmal
stehen.
Und jetzt kommen wir nämlich zum zweiten Punkt, warum es vor allen Dingen für mich ein besonderes Thema oder ein besonderes Interview ist. Denn den heutigen Interviewgast, Johannes Oberhofer, kenne ich jetzt schon seit über 20 Jahren, weil wir haben zusammen Abitur gemacht. Dann haben wir uns tatsächlich 20 Jahre lang nicht gesehen. Und dieses Jahr im Sommer hatten wir unser 20-jähriges Abi-Treffen. Und wir sind so ins Quatschen gekommen und fanden es eigentlich sehr interessant, was jeweils der andere so treibt seit dem Abi. Genau, weil Johannes ist nämlich Experte für Future Work und er ist KI-Abteilungsleiter bei der Bayerischen. Und er hat sich darauf spezialisiert, Methoden und Strategien zu entwickeln, die so das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit in der Arbeitswelt fördern, ohne dass man dabei ausbrennt. Und er hat eine Spezialität, weil er hat sich auch auf innovative Technologien und die KI spezialisiert. Und da bin ich schon mal sehr gespannt, wie er das zusammenbringt. Genau. Und ganz wichtig, weshalb wir uns eigentlich treffen, er hat auch ein Buch ganz frisch rausgebracht, und zwar Aufladen statt Ausbrennen. So. Hallo Hannes.
Ja, hallo Shirin und Janine, schön, dass ich bei euch da sein darf und heute, wie ich vorher gerade gehört habe, Shirin auch mal ganz exklusiv in deinen vier Wänden. Ne?
Ja, richtig. Ja. Das ist noch der dritte Punkt, was jetzt mal ganz anders ist und ganz besonders ist, weil tatsächlich bin ich ja sonst immer bei den Interviewgästen selber zu Hause oder in deren ihrer Firma, aber heute bist du mal da.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Sehr gerne. Janine, ich würde sagen, es ist Zeit für unsere erste Smalltalk-Runde.
Ja. Ich habe nämlich heute die Ehre, quasi das erste Mal die erste Smalltalk-Runde zu starten. Du weißt, einfach ganz kurz und knapp entweder mit einem Satz oder einem Wort beantworten. Die erste Frage, Champagner oder Whisky-Trinker?
Rotwein.
Sehr gut. Dein eigener Stil in drei Worten? Ne?
Ich würde sagen Business, Casual und zeitgemäß.
Sehr gut. Wie kann man bei dir am besten Eindruck hinterlassen?
Mit einem Sinn für Dienstleistung und Stil.
Mhm. Mag ich.
Luxus ist für dich?
Zeit mit meiner Familie.
Sehr
und
schön.
Und ergänzend Luxus, dass ich mit meiner Familie hier in Bayern wohnen darf.
Auch sehr gut. Was war das Verrückteste, was du jemals gegessen hast?
Ich musste lange überlegen. Ich glaube, eine gegrillte Heuschrecke auf einem Food-Festival.
War crunchy?
Ich würde sagen, es war sehr neutral irgendwie.
Okay. ja, jetzt eine Frage, die eigentlich ganz gut passt. Wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel würde es haben?
Es würde heißen, volle Power, lass dich nicht aufhalten.
Sehr gut. Und die letzte Frage, wer ist für dich eine wirklich wahre Stilikone?
Da habe ich lange überlegt und muss sagen, ich habe gar keine.
Okay.
Ja, ich könnte gar keine Person nennen, die für mich eine Stilikone wäre, weil ich finde es immer so, immer wechselnd. Ja.
Mhm. Ja. Okay, spannend. Ja, schön. Hannes, Ich würde sagen, normalerweise würde jetzt so die erste Frage kommen, aber ich fände es irgendwie ganz spannend, weil ich habe schon erzählt gehabt, wir haben beide Abi gemacht. Dann haben wir uns eigentlich mehr oder weniger aus den Augen verloren. Und willst du mal ein bisschen erzählen, was so zwischen dem Abi und dem heutigen Tag bei dir alles passiert ist, dass du am Ende zu diesem Thema Energie- und Gesundheitsmanagement in gewisser Weise gekommen bist?
Sehr gern. Also, ich habe mich nach meinem Studium bzw. nach dem Abitur so ein bisschen orientiert, wo es hingehen sollte oder wo es hingehen könnte. Habe immer einen Drive dazu gehabt, dass ich irgendwas mit Sport machen möchte, weil so eine kleine Anekdote, also ich hatte ja quasi zur 11. Klasse das Gymnasium gewechselt, um dann nach Land zu kommen aufs Gymnasium und war in der 11. Klasse tatsächlich 3x4,5 in Mathe, Physik und Latein und mein Sportlehrer zu der Zeit in Moosburg, der wusste, dass in Land zum ersten Mal der Sportleistungskurs was wieder zustande kommt, den er gerne nehmen wollen würde. Und was der gesagt hat, das Einzige, was der Oberhofer kann, ist Sport. Und wenn er den jetzt durchfallen lässt, dann ist dem quasi sein Werdegang unterbrochen. Und dann gab es tatsächlich nur einmal eine Lehrerkonferenz mit der Auflage 5er in Latein, 4er in Mathe und Physik, aber G.
Dank zu uns gekommen. Dann
Danken angenommen, genau, und so haben wir uns kennengelernt. Alles hat so seinen tieferen Sinn. Ja. Nach so einer kleinen Orientierungsphase bin ich dann für ein Studium für Fitnessökonomie entschieden. Das heißt, ich komme eben eigentlich aus der Trainingswissenschaft. Mhm. Habe dann während des Studiums mich entschlossen, im letzten Studienjahr direkt meinen Businessplan für die Selbstständigkeit zu verarbeiten und war im Dezember 2009 noch Auszubildender und im Januar 2010 selbstständig mit meinem eigenen Unternehmen und 5 Mitarbeitenden und tatsächlich auch wieder einem dualen Studenten. Ne? Mhm. Genau, da habe ich 13 Jahre verbracht, habe 2013 den Geschäftspartner mit dazu genommen, 2016 sind wir gewachsenes Unternehmen und nach der Pandemie habe ich Ende 22 mein Unternehmen an meinen Geschäftspartner verkauft, weil ich für mich definiert habe, das soll es noch nicht gewesen sein. Mhm. Habe dann eben kurzfristig noch eine Unternehmensberatung gegründet und bin jetzt nach fast 15 Jahren der Selbstständigkeit ganz bewusst den Schritt ins Angestelltenverhältnis gegangen. Bin eben jetzt KI-Projektleiter bei der Bayerischen und verantworte da gemeinsam mit einem Projektkollegen das Thema, wie wir die Belegschaft bereit machen, um KI anzuwenden, aber darauf werden wir dann später vermutlich noch mal ein bisschen zurückkommen.
Ja. Spannend. Schön.
Mhm. Sehr gut. Wie würdest du denn jetzt sagen, wie bei dir so ein energiegeladener Arbeitstag ausschaut? Vielleicht auch jetzt eben vor allem in deiner neuen Funktion, also eigentlich als Angestellter, weil ich glaube, als Selbstständiger hat man ja da vielleicht manchmal noch mal ein bisschen mehr Möglichkeiten und Freiheiten, so seinen Arbeitstag selber zu gestalten. Mhm. Als Angestellter ist es ja wieder ein bisschen was anderes.
Also so wie ich aktuell quasi meinen Arbeitgeber gerade erlebe, kann ich dort ganz, ganz frei und eigenständig agieren, weil das schon auch ein Mindset in den größten Teilen des Unternehmens ist. Da gibt es ein paar Bereiche, wo das vielleicht nicht möglich ist, aber in den größten Teilen ist man selbstbestimmt in seiner Arbeit. Und für mich ist ein energiegeladener Arbeitsalltag oder generell ein energiegeladener Tag startet bei mir sehr stark mit Routinen und eigentlich startet es den Abend vorher, weil ich weiß, welchen Einfluss Schlaf und Schlafqualität und Schlafroutinen auf die Leistungsfähigkeit hat. Ich sage an anderen Stellen hin und wieder, dass Schlaf ein absolut unterschätzter Performance-Boost im Unternehmenskontext ist, weil dort hat einfach viel passiert. Da können wir jetzt noch lange bleiben an dem Punkt. Steht ein bisschen was im Buch drin, Drop.
Ja.
Aber daher, ich gehe ziemlich konsequent um 9.30 Uhr, also 21.30 Uhr ins Bett und stehe gegen 5.30 Uhr auf. Mhm. Somit komme ich auf meine 7,5 Stunden, die auch für mich brauche, was übrigens der Durchschnitt in meinem Alter, jetzt bin ich 40, ein etwa braucht an Schlaf und übrigens auch qualitativ hochwertigen Schlaf. Und so starte ich dann relativ energiegeladen in den Tag, habe eine gute Routine am Morgen und ich kenne auch meine Energie oder mein persönliches Energieprofil. Also ich weiß sehr genau, wo meine Energie hochs und tiefs leben und eins ist eben sehr, sehr früh am Morgen. Das heißt, wenn so die ganze, also ich habe zwei Kinder, wenn quasi das Familienleben, die übernehmen immer die Aufgabe, quasi Frühstück und Pause für die Kinder herzurichten. Dann geht es relativ schnell nach einem kleinen Bewegungsspaziergang mit unseren Hunden, nämlich zwei Hunde.
Damit euch ja nicht langweilig wird.
Ja, ganz genau. geht es dann eigentlich direkt an den Schreibtisch, weil ich so das erste kreative Performance hoch tatsächlich schon so zwischen 6 und 9 Uhr habe. Und da versuche ich dann die erste Zeit schon sehr fokussiert zu arbeiten. Dann geht es in Teamarbeit, die eben mit einem Projektkollegen oder in den anderen Unternehmensbereichen mit den Teams halt zusammen habe. Mittags, wenn es mir die Zeit zulässt, entweder ein bisschen Bewegung oder kurzer Powernap tatsächlich, um dann wieder energiegeladen in die zweite Tageshälfte zu starten. Und durch das, dass ich von meinem Energieprofil eher ein Löwe bin, das heißt, ich bin sehr früh aktiv, ist bei mir aber dann dafür, also gegen 17, 18 Uhr, also da brauchst du mir dann nicht mehr. Also alles, was kreative Aufgaben sind, so zwischen 15 und 17 Uhr lieber nicht. Also lieber legen wir das an den Vormittag. Und ich versuche mir schon sehr stark, Janine, meine Zeiten eben genauso einzuteilen, wie ich es auch versuche, in meinem Buch zu beschreiben. Also, dass ich 90 bis 120 Minuten Zyklen einfach mir Arbeit einteile, dann kurze Erholungsbreaks oder Zeiten zum Aufladen einplane, weil ich eben weiß, dass das keine, also dass das nicht bedeutet, dort tue ich nichts, sondern da lade ich meinen Akku wieder auf. Ja, und dann bin ich hinterher wieder sehr, sehr produktiv. Und jetzt glaube ich, wenn ich jetzt mich selber reden höre, klingt das brutal strukturiert. aber natürlich schaut nicht jeder Tag so aus. Ja. Aber ich würde sagen, der Großteil meiner Tage schaut so aus.
Ich finde das gerade mega witzig. Eine Sache, weil du gesagt hast, du gehst um 9:30 ins Bett.
Ja.
Ich habe eigentlich schon Janine so angeguckt, ob sie mich auch anschmunzelt, weil mein Mann und ich gehen auch um 9:30 ins Bett. Mhm. Und sie findet es ja wahnsinnig früh und macht sich da auch lustig. Ich habe gesagt, komm erst mal in das Alter. So der Standardspruch. Aber ich habe auch für mich gemerkt, so wenn ich halt um 9:30 ins Bett gehe, ich meine, bis man einschläft, ist ja eh erst 10. Also zumindest bei mir ist es so. Und man ist ganz anders, also am nächsten Tag.
Also ich muss da einen kurzen Einwurf auch machen. Manchmal finde ich es immer noch witzig, vor allem wenn es dann, wenn wir sagen, es ist irgendwie freitags oder samstags oder so, und dann höre ich, die sind schon im Bett oder so. Aber, also ich habe jetzt auch, vor allem, ich würde so sagen, das letzte halbe Jahr habe ich schon auch ganz stark gemerkt, dass mir das durchaus gut tut, auch so früh ins Bett zu gehen. Also ich ziele das gerade jeden Abend auch an, dass ich das schaffe, dass ich zumindest um 9 dann wirklich einen Fernseher aus habe, mich dann Bett fertig mache. Ich meine, es dauert dann immer alles noch ewig, weil ich dann noch aufräume und hin und her. Aber dass ich sowas um 10 dann schon auch im Bett bin. Ich weiß, dass viele trotzdem weiterhin, die jetzt auch in meinem Alter sind, erst um 12 oder sowas ins Bett gehen. Das packe ich aber auch ehrlich gar nicht mehr.
Also vielleicht da ein kurzes Feedback, ja, um da zwischen euch ja die moderierende Rolle vielleicht zu nehmen. Also es gibt kein richtig oder falsch, weil es gibt einfach unterschiedliche Typen. Also hier, die gibt es definiert. Wie gesagt, es gibt ein Profil, da geht es um Energieprofile von Löwe, Delfin, Bär und Wolf. Genau, und anhand der Tiere kann man schon so ein bisschen ableiten, wann denn jemand aktiv ist. Und von daher, es muss nicht zwangsläufig schlecht sein, wenn jemand um 12 ins Bett geht, weil wenn der vom Rhythmus vielleicht eher jemand ist, der dann auch später aufsteht, dann kriegt er trotzdem seine qualitative Schlafenszeit. Und was man dazu sagen muss, tatsächlich im Laufe des Lebens ändern sich diese Rhythmen. Also im Kindesalter, das kennt jeder, wenn jeder, der selber Kinder hat, die schlafen wahnsinnig viel, weil die einfach viel, viel Schlaf brauchen. Im jugendlichen Alter, da geht man eher nicht um 10 ins Bett. Das sehe ich jetzt, meine Tochter ist 13, das sehe ich jetzt halt immer, die bleibt halt länger auf. Oder also ich schicke sie dann natürlich irgendwann ins Bett, aber das klappt halt nicht. Also wie gesagt, da gibt es unterschiedliche Rhythmen. Wichtig ist einfach nur, dass man sie, da gibt es online, wenn man einfach mal Biorhythmus-Test eingibt, gibt es, kann jetzt keine einschlägige Seite, aber gibt es viele Tests auch für die Zuhörenden, wenn man da interessiert ist, einfach mal so einen Test machen. Dann kriegt man eine ungefähre Einschätzung, wo man denn ist, und dann kann man schon mal beginnen, seinen Tag besser zu strukturieren. Und was da dann wieder spannend ist, was eigentlich für die Schlafqualität super entscheidend ist, ist, was mache ich vor dem Zu-Bett-Gehen? Weil ich beschreibe das oft, ich kenne ganz viele Menschen, die sagen, Hannes, ich schlafe immer 7 Stunden, aber ich bin total gerädert am nächsten Morgen, ich fühle mich überhaupt nicht ausgeschlafen. Und wenn ich die Menschen dann frage, was machst du denn vorher? Ja, mei, ich gehe um 10 ins Bett, und bis vorher bin ich halt nur kurz am Laptop oder am Handy, Social Media checken. Und das ist halt für unser zentrales Nervensystem sehr, sehr herausfordern und sorgt dafür, dass Schlaf einen Wackelkontakt hat. Das ist vom Vergleich, wie wenn der Handy am Abend 20% Akku hat. Du steckst es an die Steckdose und am nächsten Morgen hat es bloß 75% Ladeleistung und denkst, hey, das hat doch die ganze Nacht geladen, aber dann stellst du fest, der Stecker ist kaputt. Und genauso muss man sich eine schlechte Schlafqualität vorstellen. Dann hast du zwar die Zeit, aber eben nicht diesen erholsamen Schlaf. Und von daher macht es total Sinn, einfach jeglichen Medienkonsum, so ehrlich muss man sein, einfach möglichst weit von dem Moment des Zu-Bett-Gehens zu legen. Also wenn jetzt jemand sagt, ich mache das aber immer, weil ich nicht einschlafen kann, hier würde ich mir dann einfach die Frage stellen, warum ist das so? Also warum kannst du nicht runterfahren? Hier ein gutes Beispiel vielleicht, und dann mache ich wieder einen Punkt. ein gutes Beispiel ist, was ich vielen Menschen quasi in meinem ersten beruflichen Dasein mit an die Hand gegeben habe, mal vielleicht Social Media oder Fernsehschlafen gegen Hörbuch oder Podcast zu ersetzen.
Ja. Zum Beispiel Stilgenuss.
Zum Beispiel, genau, weil das quasi nicht über die Augen geht, wo die meiste Reizwahrnehmung stattfindet, sondern über die Ohren. Ja, dann kann ich mich quasi in eine ruhige Position geben, das auf die Ohren machen. Mittlerweile, also kennst du bei mir bei Spotify, gibt es die Möglichkeit, dass ich so einen Timer einstelle, dass es halt nach 30 oder 45 Minuten aufhört. Und tatsächlich hat bei mir im Zimmer Smartphone auch nur die Funktion des Weckers oder im Flugmodus Musik zu hören. Und da wäre ich bei jedem und bei jeder echt sehr, sehr konsequent. Das Schlafzimmer ist weder ein Platz des Arbeitens, noch in Social Media zu scrollen, noch sonst ist das das Schlafzimmer. Ja? Und sonst nichts.
Ja. Ja, das. Ich glaube, wir könnten wahrscheinlich allein nur eine Podcast-Folge einmal zum Thema Schlaf machen.
Ja.
Weil ich mir jetzt eben dann auch gedacht habe, eben es ist ja einmal dieses Einschlafen. Ich glaube aber auch, dass das Aufwachen ein wichtiges Thema eigentlich ist, wie wacht man richtig auf, eben, dass man, glaube ich, auch in der Früh eigentlich nicht sofort ans Handy gehen sollte, sondern wahrscheinlich auch die einzige Funktion in der Früh des Handys ist, dass man den Wecker wieder ausmacht. Also ich glaube, da könnten wir wahrscheinlich darüber eine komplette Folge machen. Aber wenn man jetzt so aufs Berufsleben nochmal schaut, wir haben jetzt eigentlich mal so gesagt, schon mal Schlafen ist schon mal ein wichtiger Faktor, aber gibt es zum Beispiel noch irgendwelche Ursachen, wo du immer siehst, die führen dazu, dass man im Berufsleben energielos ist?
Also was ich versuche ja über das Buch zu adressieren, dass wir, ich spreche nie von Pause. Weil ich festgestellt habe in meiner Arbeit, dass Pause sowohl bei Mitarbeitenden als auch bei Führungskräften total negativ konnotiert ist. Pause bedeutet für viele Menschen, dort bin ich faul, da tue ich nichts. Für Unternehmensverantwortliche bedeutet das Bild, der Mitarbeitende liegt im Stuhl hinten, hat die Füße auf dem Tisch oben und macht nichts und wäre nicht produktiv. Und der Fairness halber muss man sagen, wenn du Pausen mit Inhalt füllst, die dich auch nicht aufladen lassen, dann ist es einfach, es ist nur eine Unterbrechung deiner Arbeitszeit, aber du lädst nicht auf dabei. Aber es gibt ganz viele Möglichkeiten, Dinge zu finden, die mir Energie geben. Und die sind übrigens ganz, ganz oft und in der Regel im analogen Raum verortet. In meinem Buch gibt es so unterschiedliche Bereiche, die ich adressiere, also wie gesagt Bewegung, vitaler Körper, aber eben auch Entspannung für unsere Sinne quasi, für das zentrale Nervensystem und vor allem für die Augen. Aber auch ein ganz wesentlicher Punkt ist sozialer Kontakt, also dass wir mit Menschen wieder sprechen und ins Gespräch kommen. Und wenn ich mir, das ist quasi so ein zweiter Tipp, wenn ich mir vorher überlege, einfach mal, was gibt mir denn Energie und dann meine Zeiten zum Aufladen im Arbeitsalltag auch mit meinen Energiegebern fülle, ja, dann habe ich einen richtigen Effekt, weil dann ist mein Akku nach so 5 bis 10 Minuten Zeit zum Aufladen auch wieder voller, leistungsfähiger, produktiver. Und ich habe es eingangs noch nicht gesagt, aber auch das ist mir ganz, ganz wichtig und deswegen versuche ich es auch im Buch zu verarbeiten. Energie ist nichts Esoterisches, sondern ich komme aus der Trainingswissenschaft und das versuche ich im Buch auch zu verarbeiten. Da ist ganz, ganz viel wissenschaftliche Basis, die wir dazu haben. Also alles das mit Energiezyklen, mit unterschiedlichen, mit Schlaf. Wie gesagt, da haben wir ganz, ganz viel gute Wissenschaft. Und im Leistungssport, und deswegen versuche ich so diesen Transfer, was lernt uns denn der Leistungssport und was kann man im Unternehmenskontext vielleicht oder auf unser Leben übertragen, wo Menschen hoffentlich versuchen, täglich irgendwie gute Leistung abzurufen. Und im Profisport ist das Thema Erholung, Recovery, Recharge Management, gerade der und neurozentriertes Training, sind so die Bereiche, wo am meisten gerade rausgeholt wird. Also auf der Tour de France haben die mittlerweile ihre, also da gibt es ein Team, das sich nur darum kümmert, dass sie ihre eigenen Matratzen dabei haben, dass die eigene Kopfkissen mit dabei haben, dass die möglichst, um wieder auf das Thema Schlaf zu kommen, dass die möglichst die gleichen Bedingungen haben wie zu Hause. Genau, weil die Tour de France gewinnt in der Regel nicht der den meisten Trainingsumfang hat, sondern der am nächsten Morgen erholter wieder an der Startlinie steht. Diesen Transfer kann man komplett ins Arbeits- oder ins Privatleben übertragen. Das heißt, wenn ich einfach meine Ressourcen und meine Energie möglichst schnell wieder aufladen kann, dann bin ich am nächsten Tag wieder leistungsfähig. Und wie gesagt, so gibt es halt Hacks und Möglichkeiten, wie ich das in meinen Arbeitsalltag integriere. Und um allen, die hier zuhören, die Angst zu nehmen, das ist ja überhaupt nicht kompliziert. Das ist ja keine Weltwissenschaft. Man muss einfach nur wissen und sich Gedanken dazu machen.
Du hast ja vorhin gesagt, dass du zum Beispiel auch so einen kleinen Powernap machst. Genau. Aber jetzt als Angestellte, also ich mache das übrigens auch, ich liebe es, ein kleines Nickerchen zu machen nach dem Mittagessen. Aber ich arbeite halt auch ganz viel von zu Hause aus, da geht das. Aber jetzt als Angestellter, wo machst du das denn? Wenn also, du nicht dein eigenes Büro mit Sofa hast vielleicht.
Also ich kenne mittlerweile, also sowohl mein Arbeitgeber hat tatsächlich Räume der Erholung und des Rückzugs, wo man einfach reingehen kann, die einfach dann auch nicht für Arbeit gedacht sind. Die sind außen also markiert und ich selber habe quasi in meiner Selbstständigkeit Unternehmen dabei begleitet, wir haben das dann Recharge Zones zu etablieren im Unternehmen, also sowohl physisch etabliert, aber auch kulturell zu etablieren, dass das in Ordnung ist. Also wir haben bei einem Raum zum Beispiel, oder einen, das haben wir quasi einen Teil des Büros so umgestaltet, dass wir den einfach visuell abgetrennt haben, einen ein bisschen bequemeren Stuhl so positioniert, dass der Blick nach draußen geht, also dass ich nach draußen schauen kann. Und dann noch eine Anleitung dazu, wenn du gern Musik hörst, dann leg dir dort für 5 bis 10 Minuten die Musik auf die Ohren, auf Kopfhörer, die du gerne hören möchtest. Und natürlich ist es erstmal ein kulturelles Thema in der Organisation und und dafür muss man wissen, was das für einen Impact hat. Also das heißt, wenn ich die Zeit zum Aufladen benutze, dann bin ich hinterher leistungsfähig. Und am Ende mit allen Unternehmensverantwortlichen, mit denen ich spreche, viele wollen leistungsfähige Mitarbeitende haben. Und das ist übrigens auch überhaupt gar nicht verwerflich, ja, weil wir ja als Unternehmen auch Geld verdienen müssen. Und ich glaube, wir können es aber halt einfach cleverer machen.
Ja.
Mach du.
Wie würdest du sagen, war da die Resonanz zu Beginn drauf, dass man eben sagt, man richtet so eine Zone ein, wo sich eben Mitarbeiter auch wirklich mal 10 Minuten hinlegen können. Kam das gleich gut an oder war das schon erstmal so ein
Das war jetzt in dem Unternehmen ein bisschen einfacher, weil ich das 4 Jahre, also ein IT-Dienstleister, den habe ich 4 Jahre lang betreut und das war jetzt nicht die erste Maßnahme, die wir gemacht haben, sondern ich war quasi vorher schon in der Organisation drinnen und das war dann eine Maßnahme in dem Gesamtkontext, die wir umgesetzt haben. Sowas, also wie gesagt, das wäre jetzt für mich nicht die erste Wahl, sowas in einer kulturellen Veränderung anzustoßen, weil wie gesagt, da braucht es einfach ein bisschen ein Grundverständnis. Aber eine andere Variante, wenn Mitarbeitende mit Microsoft Teams als Beispiel zusammenarbeiten, dann ist es für viele ein maximaler Stress und Energiezieher einfach eine hohe Frequenz an virtuellen Meetings. Ja, und da gibt es auch gute Studienlage dazu. Und da gibt es technische Settings, die wir einstellen können, dass du Meetings zwar eine Stunde oder eine halbe Stunde blockst, aber die, also sind in deinem Terminkalender eine halbe Stunde geblockt, aber die enden 5 Minuten eher. Und somit generell, also bei, das kann man in Microsoft Teams automatisch vorkonfigurieren. Ja. Man muss halt nur wissen, dass das geht. Aha. Und dann brauchst du halt wieder ein Verständnis dafür, dass für uns klar ist, wir wollen das so haben. Ja, und somit gewinnt quasi jeder Mitarbeitende 5 Minuten, die man einfach echt sehr, sehr sinnvoll wieder nehmen kann. Also es wäre eine einfachere Maßnahme aus meiner Sicht, das zu etablieren. Und jetzt bei uns bei der Bayerischen ist so, gibt es quasi den Meeting-Kontext oder Kodex, das ist, startet jedes interne Meeting immer um 5 nach automatisch. Ja, das heißt, dass auch wenn die externen Meetings bis Punkt eben in der Regel gehen, hat man immer nur 5 Minuten Zeit, dass man die ja für sich ein bisschen benutzt.
Du hast jetzt schon so ein bisschen angefangen mit Digitalisierung und eben der Technik und so. Mich würde aber noch eine, da gehen wir jetzt gleich drauf ein. Mich würde nur eine Sache interessieren, nochmal zu der Pause. Weil wenn ich jetzt überlege, ich habe ja mal ursprünglich Schusterin gelernt nach dem Abi. So. Und das hat sich auch in mein Gehirn so reingebrannt, das weiß ich noch. Wir hatten, ich glaube, es war 11.35 Uhr, hat es immer zur Pause geklingelt. Dann hatten wir genau 35 Minuten, also Mittagspause, und dann ging es quasi wieder weiter. So. Da damals war ich ja jung, war ich Anfang 20, da ist dir das auch nicht so wichtig vielleicht. Und eben, man ist Auszubildender, da sagt man auch nicht viel. Aber heute fände ich das zum Beispiel wahnsinnig einschränkend, wenn ich wüsste, ich hätte offiziell nur 35 Minuten. Jetzt ist das aber noch in vielen Firmen so. Also die 35 Minuten ist jetzt mal einfach nur eine Zahl. Bei manchen ist vielleicht 45 Minuten oder so. Aber findest du nicht auch, dass eigentlich jeder sich selber seine Mittagspause oder seine Pause von der Zeit her so gestalten sollte, wie es für ihn gut ist?
Mhm. Also da hätte dir bevor gestern, also vor gestern hätte dir noch eine sehr eindeutige Antwort gegeben. Seit gestern würde ich sagen, it depends. Also eine gute Antwortmöglichkeit. Also erstens mal ist es einfach in nicht allen Unternehmensbranchen möglich, dass wir das tun. Mhm. Ja, weil dort, wo du Arbeit an einem Band, in produzierenden Gewerbe hast, da funktioniert schlichtweg nicht. Ja, dass du sagst, jeder macht. Wobei ich dort auch Modelle kenne, dass es einfach, dass sie das Team untereinander abstimmen und sagt, okay, man geht unterschiedlich in die Pause. Rein bezogen aufs Individuum würde ich sagen, ja, also mach die Pause dann, wann dir dein Rhythmus sagst, jetzt brauchst du eine Pause. Ja? Mhm. Und nicht um 12 Uhr, weil wir halt in Deutschland immer um 12 Uhr Pause machen. Ja, das ist zwar schön, aber das bedeutet nicht zwangsläufig, dass es für alle sehr, sehr gut funktioniert. Und warum sage ich, seit gestern gebe ich da eine andere Antwort, weil ich gestern quasi meine eigene Buchvorstellung hatte und eine ganz charmante Moderatorin, die Bernie an meiner Seite gehabt. Und die hat eine Studie aus Amerika zitiert von einer ganz, ganz großen amerikanischen Bank. Der Name wurde nicht genannt in der Studie und das war aber ein Callcenter. Mhm. Wo es genau darum ging, die haben quasi immer die Pause halt gemacht, wann jeder die Pause macht, aber was es denn machen würde mit der Belegschaft, würden die Pause gemeinsam machen, ja, also alle zur gleichen Zeit. Das Ergebnis ist tatsächlich sehr, sehr erstaunend, weil die Produktivität, glaube ich, insgesamt um 8% gestiegen ist durch das, weil die im Callcenter, und jetzt ist Callcenter, würde ich sagen, schon ein auf alle Fälle energieziehender Job an vielen Stellen, weil die Pause genutzt haben, um mit anderen Menschen wieder in Kontakt zu treten, sie mal auszukotzen in der Pause und gleichzeitig aber auch quasi Ansprechpartner hatten, so ein Fall hatte ich auch schon mal, können wir so und so lösen. Ne? Also es war eher so eine emotionale, vielleicht Auskotzpause, die aber den Mitarbeitenden super gut da haben. Und von daher bin ich gerade selber so hin und her gerissen und sage, wow, es kommt einfach echt drauf an. Es kommt drauf an, was ist deine Anforderung? Hast du wenig sozialen Kontakt, dann würde ich dir vielleicht empfehlen, verbring die Pause eher mit anderen Menschen. Mhm. Hast du einen Job, wo du vielleicht viel sozialen Kontakt hast, dann tut dir vielleicht eher tatsächlich diese zeitliche Unterbrechung gut, wenn du ein bisschen Zeit für dich hast.
Ja, das stimmt.
Weiß nicht, ob das eine befriedigende Antwort ist.
Es ist zumindest eine Antwort, wo, glaube ich, jeder mal anfangen kann, darüber nachzudenken und für sich selber seine Lösung zu finden.
Ja,
weil ich merke das auch zum Beispiel bei mir in der Uni, wenn ich in der Uni bin, ich bin ja den ganzen Tag nur am Reden und wenn ich dann mal kurz irgendwie Pause habe, dann möchte ich auch gerne mal kurz irgendwie alleine sein. Also ja, und klar, natürlich, wenn ich hier bin, gut, ist sonst keiner da, dann weiß ich auch nicht, wem ich da zulabern könnte, aber das wäre vielleicht ganz gut.
Ja.
Aber das stimmt schon, wenn man eigentlich unter vielen Leuten ist, vielleicht braucht man dann eher weniger in dem Moment, aber wenn man unter weniger ist, vielleicht ist es ganz gut dann auch mal, weil ich meine, so eine soziale Vereinsamung, gibt es das Wort? Ja, ich glaube schon. Mhm. Ja, genau. Das hat man ja auch festgestellt nach Corona, dass das immer mehr kommt. Und ich glaube, ja, gerade so in so einer Pause könnte man da entgegenwirken.
Ja, ich habe es vorher, glaube ich, kurz angeschnitten. Also sozialer Kontakt ist ein wesentlicher Energiegeber, also einer unserer wesentlichsten und soziale Bindung. Und übrigens tatsächlich auch physischer Kontakt, also dass wir andere Menschen berühren, in den Arm nehmen, die Hand reichen. Und deswegen hat das während der Pandemie natürlich extrem gelitten. Und glaubt man quasi allen Studien zum Thema Happiness und zum Thema Longevity, also Langlebigkeit. Es gibt quasi so Blue Zones auf unserer Erde, wo einfach Menschen überdurchschnittlich alt, also gesund alt werden. Und da ist ein Faktor, der immer raussticht und quasi mit Happiness übereinstimmt, ist das Thema soziale Bindung und Verbundenheit in irgendeinem sozialen Verbund. Ja, neben oft mediterraner Ernährung, neben eben Bewegung, eine Funktion. Aber das ist so ein Hauptgrund. Und deswegen sage ich, für mich macht es total Sinn, wenn sich Mitarbeitende wieder mehr in Unternehmen treffen und begegnen. es macht, und da habe ich auch ganz eine klare Meinung, es macht überhaupt gar keinen Sinn, wenn Unternehmen ihre Mitarbeitende anordnen, zurück ins Büro zu kommen, dass sie dann dort 9 Stunden in virtuellen Meetings sitzen, ja. Um dann danach wieder heimzugehen. Also da verstehe ich die Frustration bei jedem Mitarbeiter, der sagt, hey, vielleicht 1,5 Stunden Anfahrt, dann sitze ich da in 9 Stunden Meeting und dann fahre ich wieder heim. Also es ist weder nachhaltig, noch effizient, noch produktiv, sondern hier würde ich sagen, als Organisation, lass uns doch mal überlegen, wenn wir Mitarbeitende wieder ins Unternehmen bringen, um Bindung zu fördern, um Engagement zu fördern, uns vielleicht dazu überlegen, okay, schafft man vielleicht virtuell meetingfreie Zeiten, sondern schafft man vielleicht Zeiten, wenn ihr da seid, dann kollaboriert mit Kollegen und Kolleginnen aus anderen Unternehmensbereichen, schafft man Innovation, sprecht man miteinander, aber bitte sitzt man nicht nebeneinander in 9 Stunden Online-Meetings.
Das ist interessant, ich hatte vor 3, 4 Wochen, glaube ich, hatte ich ein Interview mit Susanne Brückner, die ist Innenarchitektin und auch spezialisiert auf Arbeitsräume, Arbeitswelten. Und die hat halt auch, sind auf das Thema gekommen, eben Homeoffice, beziehungsweise, dass jetzt doch die Firmen gerne wieder mehr Menschen oder ihre Arbeitnehmer wieder ins Office zurückholen wollen. Mhm. Und wie man das auch von Innenarchitektur unterstützen kann. Und sie hat auch gesagt, dass die Arbeit, also die Firma am Ende, wird ein Ort der Begegnung. Es ist nicht mehr so wie früher, dass man da abarbeitet, sondern dass man Menschen wieder trifft. Und dementsprechend machen die halt auch, gestalten sie die Räume. Die haben auch von so kleinen Ruheoasen und so gesprochen, weil das eben extrem wichtig ist. Ja. Mhm. Kommen wir zur Digitalisierung. Mhm. Welche Rolle würdest du sagen, spielt die Digitalisierung und auch die KI in unserer heutigen Arbeitswelt für die mentale Gesundheit?
Das kommt auf den Grad der digitalen Fitness drauf an, des Einzelnen oder der Organisation, weil die kann ein ultimativer Stressor sein und die kann ein ultimativer Energiegeber sein. Ne? Das heißt, wenn ich wenig empowered bin oder auch keine guten Skills habe, mit Technologie umzugehen, dann ist für die meisten Menschen ein totaler digitaler Stressor. Also digitaler Stress ist genauso definiert, dass dort 5 Bereiche gibt. Die wesentlichsten sind Entgrenzung, dass Beruf und Privates einfach ineinander überfließt, was dann wieder Bild zurück, ich sitze mit dem Laptop im Bett und mache nur irgendeine E-Mail fertig und dann klappe ich den zu und dann bin ich quasi aus dem Privatleben, aus dem Arbeitsleben wieder zurück im Bett, in meinem Privatleben, also dass einfach dort Entgrenzung stattfindet. Überlastung, dass wir einfach über diverse Kanäle so viele Informationen kriegen, über den Teams-Kanal, ich habe einen E-Mail-Eingang, ich habe einen privaten WhatsApp, vielleicht habe ich einen beruflichen WhatsApp. Und also das sind alles Dinge, die uns überfordern können und die unsere mentalen Energie und unseren mentalen Akku unfassbar viel Energie kosten. Gleichzeitig ist Technologie, so beschreibe ich das, und digitale Fitness aber eine Möglichkeit, um Energie im Arbeitsalltag zu sparen, wenn wir wissen, wie wir es denn benutzen. Nämlich, wenn ich weiß, wie ich meine Notifications im Team ein- oder abbestelle. Wenn ich sage, okay, ich kenne meine Energie Hochs und Tiefs, dann habe ich die Möglichkeiten, dass ich bin wieder am Beispiel Microsoft Teams, Fokuszeiten voreinstelle. Mhm. In den Fokuszeiten kriege ich keine Pop-Ups, also zumindest die nicht aus Teams. Es kann sein, dass ich die an andere Stelle nur bekomme.
Ja,
aber so kann ich die Technologie quasi so benutzen. Aber das ist das Ergebnis meiner Arbeit, dass viele Menschen das schlichtweg nicht wissen. Wie bediene ich das? Und die Pandemie hat aus meiner Sicht dazu beigetragen, dass an vielen Stellen Digitalisierung heute im Hoppla, die Hopp schnell stattfinden musste. Ja, dort, wo vorher noch kein Teams war, hat man Teams eingeführt oder Zoom oder dergleichen und hat die Mitarbeitenden entweder vielleicht eine Schulung gegeben, vielleicht irgendwo ein Dokument hingelegt, lest euch da mal ein, wie das funktioniert, oder vielleicht auch gar nicht mit auf diese Reise genommen. Ja. Und bei KI ist es aktuell gerade nichts anderes. Das heißt, wir setzen, also das erlebe ich in meiner Arbeit, wir setzen an unterschiedlichen Stellen in der Organisation und bei sämtlichen Veränderungsprozessen permanent voraus, dass Mitarbeitende das wissen, wie alles zu bedienen ist und übrigens auch, dass die einen vollen Akku haben, um quasi all das leisten zu können. Und in der Bildsprache würde ich die aktuelle Geschwindigkeit der Digitalisierung und des technologischen Fortschritts so beschreiben, dass viele Unternehmensverantwortliche davon rausgehen, dass alle Mitarbeitenden da mitsprinten können. Die Realität schaut aber aus, viele können nicht einmal gehen. Die fangen an zu laufen, stolpern, fallen hier. manche rappeln sie wieder auf und hinken wieder hinterher und viele bleiben halt liegen. Und in meiner Bildsprache ist es, wenn die Menschen in dieser Digitalisierung liegen bleiben, dann haben wir echt ein Problem, weil die Digitalisierung wird ja weitergehen. Ja, aber wir als Gesellschaft und als Mensch bleiben dann einfach dort liegen und dann wird es, glaube ich, auch für unsere Wirtschaft tatsächlich auch schwierig, wie wir dort nachkommen. Und das habe ich mir halt eben ganz, ganz groß auf die Fahnen geschrieben. Erstens mal zu schauen, wie fit sind denn die Leute in dem Bereich überhaupt und Organisationen und wie schaffen wir es, dass wir Menschen auf die Reise einfach gut vorbereiten? Und das ist für mich so die Analogie zu meinem, wo ich herkomme, aus der Trainingswissenschaft. Das heißt, wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey Hannes, ich mag einen Marathon laufen, sage ich, ja, ich muss erst mal schauen, ob du überhaupt laufen kannst oder ob du genügend Stabilität in deinem Rumpf hast oder. Und diesen Transfer versuche ich quasi jetzt gerade in die Arbeitswelt. Oder was heißt jetzt seit vielen Jahren?
Hast du ein konkretes Beispiel, wie die KI helfen kann, jetzt Energie freizusetzen oder zu sparen?
Also ich habe ganz viele, in meinem Buch verarbeite ich ein paar Ideen, aber ich nenne euch mal eine.
Ja, sehr gerne.
Wo mir KI mittlerweile sehr, sehr viel hilft in meinem Arbeitsalltag und was für mich eine Mega-Synergie ist, ist einfach als, jetzt würde ich mal sagen, als Challenging Buddy oder Ansprechpartner und Coach in vielen kreativen Denkprozessen. Das heißt, gerade wenn, wenn ich zu Hause bin und an Strategiepapieren arbeite, immer wohlgemerkt, ich arbeite immer mit einer Pro-Lizenz, in dem Falle von ChatGPT. Das würde ja jedem und jeder empfehlen, nicht nur in den freien Versionen zu gehen, sondern gerade mit Blick auf ChatGPT $20 zu investieren, weil es einfach sicherer und die Ergebnisse sind besser, die rauskommen. Und immer mit nicht unternehmensspezifischen Daten dort drinnen zu arbeiten, sondern einfach mit generellen Daten. Ja, hier muss man einfach echt, also gibt es datenschutzrechtliche Probleme ansonsten, ne, wenn man das nicht tut. aber ich benutze immer zum Beispiel, in unterschiedlichen Konstellationen, wenn ich irgendeine Idee habe, mir dann quasi im Dialog mit ChatGPT einfach, ich stelle ChatGPT Fragen, das ist nimm die Rolle ein, sei dort quasi mein Gegenspieler, das ist meine Idee, challenge das mal gegen. Und dann kommen da super kreative Ideen raus, weil sie meine Rolle verändert. Also ich habe oft die, sagt mein Gegenüber, ja, wir können doch von ChatGPT jetzt nicht alle Texte schreiben lassen. Sage ich, ganz ehrlich, schon, die schreibt das echt gut, ChatGPT, aber erstens mal glaube ich nicht alles, was rauskommt, sondern mit meiner Expertise kontrolliere ich quasi nochmal gegen. Mhm. Und meine Arbeit beginnt zwei Schritte weiter vorne, weil ich mir überlege, was stelle ich denn überhaupt für Fragen? Und dann verfeine ich die Fragen. Also das macht super Spaß und da kann ich jeden und jede tatsächlich nur einladen dazu, beginnt mal damit zu experimentieren. Und zum Experimentieren würde ich sagen, da reicht wahrscheinlich auch die freie Version, aber einfach mal ein bisschen zu spielen, mal in den Dialog mit der KI zu gehen und dann mal schauen, was da für Ergebnisse dabei rauskommen. Und für mich, um quasi auf den konkreten Fall zu kommen, ich starte quasi nicht mit meinen Ideen auf einem leeren Blatt Papier, sondern und sitze davor und muss jetzt grübeln, sondern ich habe schon mal eine Grundstruktur, eine Grundgliederung. Das hat mir für mein Buchprojekt geholfen. Ich habe mal eingegeben, das ist so die Grundidee, worüber ich schreiben mag. Helfen mir, eine Gliederung dabei zu erstellen. Und die habe ich dann natürlich immer selber wieder verfeinert. Und ich habe vor kurzem den Telekom KI-Podcast gehört und da fand ich eine super Aussage. Das Ergebnis von der KI wird deins, sobald du es verfeinerst und perfektionierst. Ja. Ja. Und genau das sollte stattfinden. Wir können uns da super unterstützen lassen. Und gleichzeitig erlebe ich aber an vielen Stellen, dass wir einfach über diesen funny use of AI noch nicht rauskommen sind. Dass viele sagen, ah, die E-Mail kann ich mir jetzt als Gedicht schreiben lassen oder die E-Mail kann ich auf Bayerisch sagen. Das ist echt super witzig für den Privaten, aber das hat 0,0 Business-Relevanz. Und das ist das, was ich in meiner Rolle bei der Bayerischen mit dem Armin gemeinsam verantworte, dass wir einfach schauen, was sind wirklich business-relevante KI-Use-Cases, die im Idealfall genau diese Schnittmenge sind aus Arbeitserleichterung für Mitarbeitende und Impact auf unseren Unternehmenserfolg. Und das ist richtig spannend, weil da gibt es echt so viel. Ja, Gott, da kriege ich Gänsehaut, weil es Spaß macht.
Genau. Ja. Weißt du oder kriegst du das mit, dass aber viele Unternehmen da vielleicht noch irgendwie eher so dagegen steuern und sagen, nee, sie wollen nicht, dass ihre Mitarbeiter KI nutzen, weil sonst kann der Chef ja auch sagen, so dann schreibe ich halt oder gibt es halt einfach nur bei ChatGPT ein und dann brauche ich den Mitarbeiter gar nicht, wenn der sich da gar nicht hinhockt und richtig dahinter arbeitet oder so, sondern ein bisschen mit eine KI für ihn macht.